Ja, liebet mich, so soll das Thema für heute lauten, aus Johannes 14, Vers 23, da lesen wir, Johannes 14, 23, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Im Text heißt es, jeder freut sich, einen besonderen Gast zu empfangen, der Segen ins Haus bringt. Jesus verheißt, wenn wir ihn lieben und sein Wort halten, wird er mit dem Vater in unser Herz einkehren. So finden wir auch im Alten Testament schon den Gedanken, dass Gott mitten unter seinem Volk wohnen wollte. Welche Wohnungen kennen wir aus dem Alten Testament? Also welche Wohnung Gottes? Die Stiftshütte, das war die erste Wohnung. Aus 2. Mose 25, 8 und 9 lesen wir, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne. Wie ich dir ein Vorbild der Wohnung und alles ihres Geräts zeigen werde, so sollt ihr es machen. Und welche Wohnung kennen wir noch? Den Tempel. Hier war Gott immer wieder gegenwärtig und hier pflegte Gott Gemeinschaft mit seinem Volke. Und so lesen wir in 1. Könige 3, Vers 18, so habe ich nun ein Haus gebaut, dir zur Wohnung, einen Sitz, dass du ewiglich da wohnest. Um heute in diesen Genuss kommen zu können, dass Gott Wohnung mit uns hält und er bei uns einzieht, dazu ist etwas Wichtiges notwendig, was wir in Offenbarung 3, Vers 20 lesen. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. So haben wir dieses besondere Vorrecht, dass wir unsere Herzenstür öffnen können und dass Gott und der Sohn einkehren werden und wir dann eine innige Gemeinschaft pflegen können. Und so haben wir eine herrliche Zusage, erfüllt zu sein vom Vater, Sohn und auch vom Heiligen Geist, der in unserem Herzen wohnt. Das lesen wir in Römer 8, Vers 9. Römer 8, Vers 9, ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, so anders Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Und so bedeutet es, dass der Geist Gottes wie in einem eigenen Haus in uns wohnt. Und der Geist Gottes nimmt Wohnung in einem jeden, der sein Vertrauen auf Jesus Christus setzt. Und diese Gemeinschaft mit dem Geiste ist etwas ganz Besonderes, etwas Herrliches und von einem unvorstellbaren Wert. Denn überlegt einmal, welche Aufgaben der Geist Gottes wahrnimmt in uns. Da wissen wir zunächst einmal, dass er den Willen Gottes uns offenbart. Und wir wissen ja auch, dass wir immer wieder nach dem Willen Gottes beten sollen. Und so ist es ganz wichtig, dass der Geist Gottes in uns wohnt. Er befähigt uns auch, Aufgaben in Werke Gottes zu verrichten. Er leitet uns und führt uns in alle Wahrheit, wissen wir. Er tröstet uns auch, er ermutigt uns. Und er schenkt uns auch die Frucht des Geistes. Das hatten wir in den letzten Tagen schon zweimal gelesen gehabt. Galater 5, die Frucht des Geistes. Vielleicht können wir sie einmal aufzählen, hier aus der Mitte. Liebe. Ja. Geduld, Freude, Friede, Gütigkeit, Glaube. Auch Keuschheit. Das sind die Frucht des Geistes nach Galater 5. Und wenn wir diese Frucht in unserem Leben besitzen und ausleben, dann wird auch unser Umfeld dies immer wieder spüren und auch merken. So ist die Frucht der Liebe ein wichtiges Merkmal der Kinder Gottes. Und wir können hier mal so die Punkte aufzählen. Einerseits dienen wir dann einer dem anderen aus Galater 5, Vers 13. Ihr aber, liebe Brüder, seid zu Freiheit berufen, allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit dem Fleisch nicht Raum gebet, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Und das ist etwas Herrliches, was wir doch auch untereinander hier tun dürfen. Wir helfen uns auch einander, 1. Johannes 3, Vers 17, wenn aber jemand dieser Welt Güte hat und sieht seinen Bruder darben und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt die Liebe Gottes bei ihm? Also das Gegenteil wird von uns verlangt, dass wir unser Herz öffnen und auch ein Auge haben für den, den es nicht so gut geht. Wir bevorzugen uns auch einander, Römer 12, Vers 10, die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Auch das ist etwas Schönes, wenn das in unseren Reihen immer wieder zu finden ist. Und wir werden auch in der Einheit verweilen, nach Kolosser 2, Vers 2, auf dass ihre Herzen ermahnt und zusammengefasst werden in der Liebe. Im Text lesen wir weiter, ist Gott mit uns, empfangen wir unzählige Segnungen an Frieden, Gnade und Hoffnung. Doch bleiben wir als Gottes Kinder wirklich in seiner Liebe? Und so ist es ja wirklich, dass Gott wunderbare Segnungen für seine Kinder bereithält, für uns bereithält, die wir so in Anspruch nehmen können. Dann ist schon die Frage, bleiben wir auch immer wieder in der Liebe? Und wir wissen ja, dass die Gemeinde in Ephesus ermahnt werden musste, dass Gott dort das Urteil aussprach, aber ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlassest. Und die Gefahr, sie ist da, sie ist real und sie ist groß, in einem schläfrigen Zustand zu verfallen, den brennenden Eifer für Gott, auch für Gottes Werk und auch Gottes Sache vielleicht zunächst einmal zu verringern. Wir können das auch so sagen, dass wir einen Gang herunterschalten. Wir hatten es auch in dieser Woche schon gehört, dass vielleicht manche meinen, eine Auszeit nehmen zu können. Aber was wird dann der Verlust, die Konsequenz sein? Das wird ja der Verlust dieser ersten Liebe sein. Und das Schlimme daran ist eigentlich, dass man diesen Zustand gar nicht bemerkt. Denn ich glaube, dass die Gemeinde in Ephesus nicht aus eigener Kraft aus diesem Zustand herausgekommen wäre. Und so lesen wir weiter, die Schrift sagt, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Und so genießt die Liebe auch in Gottes Augen einen besonderen Stellenwert. Aber warum ist die Liebe eigentlich die größte von diesen dreien? So müssen wir sagen, dass die Liebe ewig bleiben wird. Der Glaube und auch die Hoffnung, die werden sich ja erfüllen, wenn wir einmal bei dem Herrn sein werden. Aber die Liebe wird ewig bleiben. Auch ist die Liebe das Ziel unseres Glaubens und der Hoffnung. Und wir wissen auch, dass das geistliche Leben ohne Liebe keinen Wert hat. Und Liebe entspricht ja auch dem Wesen Christi. Und das sind so Gedanken, warum die Liebe eigentlich das Größte ist. Und wenn wir hier so in 1. Korinther 13 einmal reinschauen, lasst uns mal die Verse 4 bis 7 lesen, um einmal weitere Gedanken über die Liebe zu hören. 1. Korinther 13, ab Vers 4. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie blähet sich nicht. Sie stellet sich nicht ungebärdig. Sie suchet nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber der Wahrheit. Sie verträgt alles, sie glaubet alles, sie hoffet alles, sie duldet alles. Ich meine immer, viel schöner kann man so die Liebe gar nicht beschreiben, wie das in diesen Worten hier zusammengefasst ist. Und wir wissen ja, 1. Korinther 13, das hohe Lied über die Liebe ist ja ein wunderschönes Kapitel. Und wie wunderbar ist diese Beschreibung der Liebe. Wir sind alle aufgefordert, auch diese Gedanken immer wieder in uns zu tragen und sie auch immer wieder in unser Gedächtnis zu holen. Und das praktische Leben, es sähe doch viel schöner aus, wenn wir alle diese Gedanken immer wieder beherzigen würden. Es hieß, sie stellet sich nicht ungebärdig, das meint, dass sie doch aufrichtig ist. Sie lässt sie nicht erbittern, das meint, dass sie doch auch vergessen kann, ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht der Ungerechtigkeit, sondern vielmehr der Wahrheit. Und dann hieß es ja im letzten Vers, sie verträgt alles, sie duldet alles. Und insbesondere ist hier ja auch bemerkenswert dieser Zusatz alles. Nicht nur ein Teil oder nicht nur ein bisschen, nicht nur ein wenig. Nein, sie verträgt alles, sie duldet alles. Gehen wir unserem Text weiter. Unsere Liebe zu Jesus zeigen wir, indem wir seine Gebote halten. Johannes 15, 9 bis 11. Lesen wir einmal diese Verse. Johannes 15, 9 bis 11. Gleich wie mich mein Vater liebt, also liebe ich euch auch. Bleibet in meiner Liebe. So ihr meine Gebote haltet, so bleibet ihr in meiner Liebe, gleich wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Solches rede ich zu euch, auf dass meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Ja, diese Verse entstammen dem Bild des Weinstocks und in Vers 5 sagt ja Jesus, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben, wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Wir hatten das bereits betrachtet, dass eine geistliche Frucht ja die Liebe ist und Jesus fordert uns hier auf, bleibet in meiner Liebe. Und die Liebe zu Jesus, sie ist etwas Praktisches. Es zeigt sich im Gehorsam und im täglichen Leben mit ihm. Und daraus erwächst dann ja auch eine große Freude und tiefer Friede in uns. Und die Liebe Jesu, wir können sagen, sie ist wie ein Geschenk von unbegreiflicher Herrlichkeit. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, diese Liebe auch immer wieder zu erwidern. Aber warum bedarf es eigentlich dieser Ermahnung, bleibet in der Liebe? Ist es nicht so, wenn wir einen Mensch im Natürlichen lieben, dass wir, oder wenn er uns liebt, dass wir dann gerne auch diese Liebe erwidern? Und wenn wir jetzt wissen, dass Jesus uns liebt, warum fällt es uns schwer, ihn zurückzulieben? Warum kommt diese Ermahnung Jesu, bleibet in meiner Liebe? Und das Besondere an der Liebe Jesu ist eigentlich, dass sie auch ein großes Nein in sich trägt, nämlich ein Nein gegen alles Finstere, gegen alles Sündige und auch gegen alles Böse. Und dann haben wir einen Widersacher, nämlich den Teufel, der genau das Gegenteil ist und haben will, der das große Gegenteil alles Heiligen und der immer wieder versucht, doch auch das fleischliche Wesen uns vor Augen zu führen und uns auch schmackhaft zu machen. Und somit stehen wir als Kinder Gottes auch in dieser Gefahr, dass wir dem Feind, dem Widersacher, Gehör schenken könnten und dadurch auch die Liebe zu Jesus verlieren. Und aus diesem Grunde kommt hier die Ermahnung an uns, bleibet doch in meiner Liebe. Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir? So lesen wir es in Matthäus 16, Vers 24. Und die wir uns wirklich für die Nachfolge Jesu entschieden haben und den Heiland dienen möchten und ihn doch auch lieben, haben nun diese Aufgabe, seine Gebote zu bewahren und sein Wort zu halten. Und das wollen wir jetzt noch im letzten Gedanken ein wenig betrachten. Bewahre doch auch die Worte Jesu in deinem Herzen. Und es geht ja nicht um die Worte Jesu selbst oder auch nur darum, stumpf irgendwelche Regeln zu befolgen. Es geht ja vielmehr darum, wenn wir über die Worte Jesu reden und sprechen und nachdenken, dass wir ein gutes Verständnis für die Worte Jesu bekommen, ein Verständnis auch für das Wesen Christi und auch ein Verständnis für die Gesinnung, die Christus in sich trug und auch den Weg, den wir zu gehen haben. Vielleicht kann man es an so einem Bild festmachen, dass wir uns doch auch prägen lassen von Jesus. Wir kennen ja alle diese Automaten, wo es so Münzen gibt und dann nimmt man einen Hebel, drückt man herunter und dann kann man sich ein Bild auf diese Münze prägen lassen. Und so dieses Bild können wir eigentlich auch betrachten. Wir haben den Stempel, das ist Jesus Christus und der soll bei uns hineingedrückt werden ins Herz, dass wir wirklich eingeprägt sind durch Jesus. Und das bedeutet ja, dass wir auch frei sind von unserem eigenen Willen. Denn wir wissen über Jesus, dass er ja den Willen seines Vaters tat. Jesus ging nicht seinen eigenen Weg und er schaute immer, was möchte mein Vater? Und so ist es auch für uns wichtig, dass wir, wenn wir uns in der Nachfolge Jesu befinden, dass wir immer wieder auch den Weg Gottes gehen möchten, dass wir danach fragen. Und Jesus, er sagte ja nicht, wenn jemand mein Wort hält, dann wird er mich lieben, sondern er sagte es ja andersrum. Und so kommt diese Liebe zu Jesus immer wieder aus unserem Inneren heraus zum Vorschein. Unser Herz wird zunächst fällt auf Jesus hin ausgerichtet, unser Leben folgt dann diesem Standard. Und der Geist Gottes wird uns das Gelingen dazu schenken, diesen Weg auch gehen zu können. Aber wie sieht das nun in der Praxis aus, wenn wir davon reden, wir sollen seine Worte in uns bewahren? Das heißt, wir müssen die Worte Jesu hören, wir müssen sie lesen, wir müssen über diese Worte nachdenken. Und es ist für unser geistliches Leben wichtig, dass wir in der Schrift zu Hause sind. Das bedeutet, dass wir ein Bibelstudium an den Tag legen sollten. Und so lernen wir dann auch die Worte Jesu kennen. Und frage dich dann immer wieder, in welchem Zusammenhang hat Jesus hier gesprochen? Was meint er damit? Was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für mein Leben? Wie kann ich das wirklich in die Praxis umsetzen? Und vielleicht können wir noch zum Schluss zwei Beispiele einmal betrachten. Wir kennen alle das Beispiel oder das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Was soll dieses Gleichnis wirklich uns sagen, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir die Worte Jesu in uns bewahren sollen? Wir lesen dieses Gleichnis, dann müssen wir ja letztendlich zu einem Ergebnis kommen, was sagt uns dieses Gleichnis? Und es geht ja in dem Gleichnis nicht nur darum, barmherzig zu sein. Vielleicht wäre das so der erste Moment, worüber wir nachdenken, ja, der barmherzige Samariter, wir sollen barmherzig sein. Aber in dem Beispiel geht es ja noch viel weiter, denn wir wissen, dass ein Samariter, ein Levit half und wir wissen auch, dass diese beiden Gruppen religiös verfeindet waren. Und somit lernen wir eigentlich aus diesem Gleichnis, dass wir die Nächstenliebe eben keine ethnischen, religiösen oder auch sozialen Grenzen kennt, sondern wir sollen in der Nächstenliebe einen jeden helfen, auch wenn es vielleicht manchmal unbequem für uns erscheint, vielleicht auch es ein Fremder ist, dann haben wir dennoch diese Aufgabe, das zu tun. So würde ich jetzt dieses Beispiel interpretieren oder dieses Gleichnis. Vielleicht noch ein weiteres Beispiel, was wir in diesen Tagen schon gelesen hatten und ich dachte so, das ist eigentlich ein gutes Beispiel, auch mal vielleicht tiefer über die Worte Jesu nachzudenken, nämlich aus Lukas 9, die Verse 59 und 60, da lesen wir nämlich, und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, gehe du aber hin, verkündige das Reich Gottes. Ja, was sagen uns jetzt diese Worte? Und es heißt, wenn wir Jesus lieben, dann sollen wir seine Worte bewahren. Und jetzt lesen wir hier diesen Abschnitt. Heißt das jetzt, dass wir noch nie mal unsere Eltern begraben dürfen? Nein, das sagt es nicht. Und Jesus lehrt hier auch nicht, dass die Familie unwichtig ist oder dass Beerdigung oder Trauer falsch wären. Und hier wird uns auch nicht gesagt, dass unser Glaube herzlos sein soll. Aber worum geht es jetzt in diesem Bild? Ich meine, die Kernaussage ist die, dass wir im Reiche Gottes es schlecht ist, wenn wir etwas aufschieben oder auch Ausreden haben. Wir vielleicht auch nicht die richtigen Prioritäten in unserem Leben setzen. Denn Gottes Reich hat Vorrang vor allem, was uns vielleicht auch binden möchte. Und vielleicht steht die Familie nicht an erster Stelle. Denn in diesem Beispiel, das meine ich, wird ja jetzt hier ein Verwandtschaftsgrad erwähnt, nämlich der Vater. Er hätte ja auch sonst sagen können, diese Person, ich muss noch meinen Freund beerdigen. Nein, hier geht es tatsächlich um eine Verwandtschaftsbeziehung, also um Familie. Deshalb glaube ich, dass wir das auch irgendwo in der Auslegung dieses Wortes berücksichtigen sollten, dass unsere Familie, wenn es um das Reich Gottes geht, nicht unbedingt an erster Stelle stehen darf. Und man hört ja auch schon mal solche Ausreden, ach ja, wenn die Kinder größer sind, wenn es vielleicht beruflich wieder etwas ruhiger wird, wenn ich vielleicht meine Finanzen geregelt habe, dann werde ich im Reiche Gottes mich mehr engagieren. Aber ich glaube, wer auf das Reich Gottes wartet, bis alles so geregelt ist in unserem Leben, dann werden wir nie beginnen. Und das sollte ja nicht unser Ziel sein. Und so gebe Gott uns wirklich Gnade, dass wir die Worte Jesu wirklich verstehen. Es ist nicht immer einfach und bedarf vielleicht auch tieferer Überlegung. Und vielleicht ist es manchmal auch mühsam, das immer wieder zu befolgen. Aber wir haben gehört, wenn wir Jesu lieben, das ist unser, also es heißt ja, bleibet in meiner Liebe, und wenn wir in der Liebe Jesu wandeln, dann werden wir seine Worte in uns bewahren, also gehört das alles dazu. Und dazu gebe Gott uns doch auch immer wieder Gnade. Wenn wir ins Gebet gehen, dann lasst uns in Liebe dem Herrn danken, dass er durch sein Wort und seinen Geist in unseren Herzen wohnen will. Lasst uns in Liebe dem Herrn danken, dass wir ihm in Liebe dienen dürfen und täglich für seine rettende Gnade und seine reichen Segnungen danken können. Und als drittes Gebetsanliegen, dass wir im Gebet zu ihm kommen dürfen und wissen, er hört uns. Das finden wir in Johannes 14, die Verse 13 bis 15 einmal. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater geehrt werde in dem Sohne. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Liebet ihr mich, so haltet ihr meine Gebote. Und so wollen wir auch diese Gebetsanliegen mit in unser Gebet nehmen. Ich möchte noch weitere erwähnen. Wir wollen für Schwester Jobs weiterbeten. Wir haben von der Beerdigung von Bruder Schmalz gehört, dass Gott auch diese segnen möchte und auch den Hinterbliebenen besonders nahe ist. Lasst uns für William beten, auch für Schwester Nina. Dann hatten wir am Montag das Gebetsanliegen, für die Schwägerin von Schwester Joachim zu beten, die Lydia. Wollen wir das auch nicht vergessen. Und auch den Vater von Brian Sonnenberg wollen wir in unsere Gebete einschließen. Hat sonst noch jemand ein Gebetsanliegen? Wenn das nicht der Fall ist, dann wollen wir unsere Knie zum Gebet beugen.